Wie kommst du mit Veränderung klar? Wie gut kommst du mit Veränderung klar? Wir haben in diesem Titel dieses Wort weltverändernd. Und ich denke, das ist meine Erfahrung, wir sind sehr unterschiedlich gestrickt und jeder von uns tickt anders, wenn es zum Thema Veränderung geht. Die einen sagen, Veränderung ist super, es ist das, was ich brauche. Ich kann nicht eine Woche dasselbe machen, ich brauche ständig was Neues, ich brauche was anderes, ein bisschen Abwechslung, sonst wird es irgendwie total öde und langweilig. Und dann gibt es andere Leute unter uns, die beim Thema Veränderung eher was zurückhaltend sind. Und wenn das irgendwo aufkommt, sie sich lieber mal zurücknehmen und sagen, zu viel Veränderung ist zu unbequem oder das liegt mir nicht so, ich bin mehr so der stetige Typ. Und ich bleibe lieber bei dem, was sich bewährt hat oder was bisher gewesen ist. Veränderung ist eine Herausforderung für uns alle. Für den einen sicher mehr als für den anderen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir die Bedeutung einer Sache erkennen und dafür Veränderung notwendig ist oder damit Veränderung einhergeht, dann werden wir uns darauf einlassen wollen. Je relevanter, je bedeutsamer für uns diese Veränderung, dieser Aspekt der Veränderung ist, desto mehr sind wir bereit, dafür zu investieren und auch vielleicht mal über unseren Schatten zu springen und Dinge zu tun, wo wir sagen, eigentlich sind wir gar nicht so von unserer Persönlichkeit. Ihr braucht euch nur umschauen in eurem Alltag, was für Veränderungen ihr mitmacht und mitgemacht habt. In den letzten 10 Jahren, in den letzten 20 Jahren, manche vielleicht auch 30, 40, 50 Jahre. Veränderung gehört irgendwie zum Leben dazu. Ich glaube, vor 10 Jahren hat fast keiner vielleicht im Gottesdienst ein Smartphone dabei gehabt. Wer von euch hat heute eins dabei? Seht ihr? Ja? Das ist Veränderung, ne? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich jetzt außen vor lassen. Das ist ein anderes Thema. Aber Veränderung gehört irgendwie dazu. Und das, wo ich euch heute mitnehmen will in dieser Predigt, ist die wichtigste Veränderung, die wir erleben können. Veränderung pur, Veränderung total. Von der Botschaft, von der einen Botschaft, die alles verändert. Das ist das, was wir in der Bibel erfahren. Die weltverändernde Botschaft. Und ich lade euch ein, mit hineinzuschauen in unsere Predigtreihe. Wir haben letzte Woche unter dem Titel angefangen, wer sind wir als Beauftragte? Und haben gelernt, wie Gott uns ausrüstet durch die Gemeinde und durch sein Wort, durch die Bibel. Und heute wollen wir einen Schritt weiter gehen, weil wir heute eigentlich das sehen, womit er uns ausrüstet. Nämlich mit dieser weltverändernden Botschaft. Ich lade euch ein, dass wir den Predigttext lesen, auf den Predigttext hören, auf Gottes Wort hören, im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5. Wer eine Bibel dabei hat, darf die aufschlagen. Euer Smartphone dürft ihr auch aufschlagen, das ist okay. 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21 lese ich uns. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort, was du uns heute Morgen schenkst. Dein Wort, wodurch du uns erfrischen willst und ermutigen willst. durch das du uns herausfordern willst, durch das du uns Veränderung schenken willst in unserem Leben und auch in unserem Leben als Gemeinde. Und wir wollen auf dein Wort hören, Herr. Wir sind hier zusammengekommen, wir sind hier versammelt, um auf dein Reden zu hören, auf dein Wirken zu schauen. Danke, dass du versprochen hast, hier zu sein und zu reden. Wir wollen hören und das tun, was du uns sagst, Herr. Amen. Ich habe in der Predigt eigentlich eine ganz einfache Struktur. Ich habe diese drei Kernworte in dem Titel genommen und zu den drei Punkten der Predigt gemacht. Wir werden uns als erstes mit dem Botschafter beschäftigen. Wer ist der Botschafter? Was charakterisiert den Botschafter? Als zweites mit der Botschaft und als drittes mit diesem Wort weltverändernd. Genau, kannst du wieder zurückmachen zum ersten. Der Botschafter. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Und er sagt, wir treten im Auftrag von Christus auf. Wir sind zu euch gekommen mit dieser Botschaft. Wir, Paulus mit seinen Mitarbeitern, kommt nach Korinth und er predigt diese Botschaft von der Versöhnung Gottes mit den Menschen. Und es kommen Menschen zum Glauben und sie fügen sich zusammen als eine Gemeinde. Und Paulus formuliert das so, er sagt in Vers 20, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Er als Botschafter, die Gemeinde als Botschafter sind Gesandte, sind Menschen, die gesandt sind zu anderen Menschen. Der Botschafter ist jemand, der vertraut ist mit der Botschaft, da kommen wir gleich zu, aber der gesandt ist von Christus selbst. Paulus sagt es ja, deshalb treten wir im Auftrag von Christus auf. Paulus kommt nicht nach Korinth in seinem eigenen Auftrag, in seinem eigenen Namen, mit seiner eigenen Botschaft, mit seiner eigenen Philosophie. Er kommt nach Korinth im Auftrag von Jesus Christus. Er ist der Botschafter anstelle von Christus, im Auftrag von Jesus. Und genauso sind wir, wenn wir Botschafter sind, nicht unsere eigenen Botschafter, nicht die Botschafter unserer eigenen Überzeugungen und Meinungen, sondern wir sind Botschafter und Gesandte im Auftrag von Jesus Christus. Er ist der Auftraggeber. Die Botschaft kommt von Jesus Christus und sie geht zu den Menschen. Und Jesus gebraucht solche Botschafter wie Paulus, solche Botschafter wie die Gemeinde in Korinth, solche Botschafter wie du und ich, wie die Gemeinde hier in Worms, um seine Botschaft zu den Menschen zu bringen. Durch uns bringt Christus diese Botschaft zu den Menschen in diese Welt. Und das bedeutet, du als Botschafter, wir als Botschafter, können nur das geben, was wir selbst empfangen. Wir können nur das weitergeben, was wir selber empfangen. Wir müssen selbst von der Quelle empfangen, um weitergeben zu können. Weil wir nicht in unserem eigenen Auftrag reden und unsere eigene Meinung postulieren, sondern im Auftrag von Jesus Christus. Der Botschafter ist ein Gesandter von Jesus Christus, im Auftrag von Jesus. Und der Botschafter ist einer, der verändert ist, dessen Leben umgekrempelt wurde. Vers 17 beschreibt Paulus das so, er sagt, wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Der Botschafter ist eine völlig veränderte Person. Paulus verwendet die Worte von einer neuen Schöpfung. Wenn du Jesus folgst und wenn du dich als sein Botschafter in seinen Dienst und Auftrag stellen lassen willst, dann bist du eine neue Schöpfung. Du bist nicht mehr dieselbe Person, die du vorher warst. Du hast nur denselben Namen, siehst vermutlich relativ ähnlich aus wie vorher. Aber du bist eine neue Schöpfung, sagt Paulus. Es hat sich so viel verändert, dein Leben hat sich umgedreht. Du bist rundum erneuert. Es ist nicht so, dass nur so ein paar Aspekte von dir und in deinem Leben optimiert wurden und verbessert wurden, sodass du jetzt der geeignete Botschafter für Jesus bist, sondern du bist komplett umgedreht worden. Du bist eine neue Schöpfung, rundum erneuert. Du bist verändert worden von Jesus Christus und du gibst das, was du empfängst. Das ist der Botschafter, das ist der Charakter des Botschafters. Und Paulus beschreibt noch einen weiteren wesentlichen Aspekt, noch ein paar Verse vorher, im Vers 14. Da schreibt er von sich selbst und von seinen Mitarbeitern. Er sagt, bei allem, ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Das ist der Antrieb. Als Botschafter bist du gesandt im Auftrag von Jesus, aber du bist zuallererst verändert, eine neue Schöpfung, und das, was dich antreibt, ist die Liebe von Jesus Christus. Das, was dich antreibt, mit dieser Botschaft zu Menschen zu gehen, ist die Liebe von Jesus Christus. In einer anderen Übersetzung heißt es, die Liebe Christi drängt uns. Sie schiebt uns an. Wir können gar nicht anders, als uns drängen zu lassen, weil Jesus Christus uns so sehr liebt, dass wir gedrängt werden, als Botschafter in die Welt zu gehen. Und Paulus verknüpft das damit, dass er beschreibt, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, weil das das Ausmaß der Liebe Christi ist. Wenn du sehen willst, wie Jesus dich liebt, dann schaust du darauf, was Christus für dich getan hat. Und das beschreibt Paulus in Vers 15 so: Er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben. Jesus ist für dich gestorben, damit du nicht mehr länger für dich selbst lebst, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das ist die Nachricht, die du hören musst, bevor du als Botschafter in die Welt gehst. Wenn du durch unseren Ostern erlebt gehst, wirst du genau das sehen. Du wirst vor den Kreuzen stehen und staunen können, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Du wirst durch das Grab hindurchgehen und sehen, wie Jesus im Grab gewesen ist, 3 Tage lang. Und du wirst hier hinkommen und sehen, wie Jesus auferstanden ist, wie er ein neues Leben dir schenkt, wie er den Tod besiegt hat. Das ist die Liebe Christi. Sie drängt uns, sagt Paulus. Das sind die Aspekte, die zu dem Botschafter gehören, wenn wir diesen Text anschauen, den wir hier haben, im 2. Korintherbrief. Der Botschafter redet im Auftrag von Christus. Der Botschafter ist verändert, eine neue Schöpfung, und der Botschafter wird gedrängt von der Liebe Christi, wird angetrieben von der Liebe, die er selbst empfängt von Jesus. Und jetzt frage ich dich, ist das bei dir der Fall? Bist du so ein Botschafter im Auftrag von Jesus, verändert, eine neue Schöpfung, und angetrieben von der Liebe Christi? Und du kannst diese 3 Aspekte nehmen und kannst bei dir selbst reflektieren. Und wenn einer der Punkte oder mehrere nicht mit dir übereinstimmt, du sagst, ja, ich bin eigentlich schon verändert, aber ich rede zu viel vielleicht mein eigenes Zeugs und nicht im Auftrag von Christus, dann ist das ein Aspekt, wo du drangehen kannst. Wenn du sagst, ich habe das eigentlich alles verstanden, aber ich erlebe eigentlich gar keine Veränderung in meinem Leben, ich habe nicht den Eindruck, ich bin eine neue Schöpfung, dann ist das vielleicht ein Punkt, wo du ins Gebet gehen kannst, wo du mit anderen Leuten reden kannst und wo dir geholfen wird, wo du Veränderung erlebst. Oder du merkst, bei mir ist viel da, aber ich erlebe nicht, dass die Liebe Christi mich antreibt und drängt. Irgendwie habe ich das auf dem Weg als Christ verloren. Es drängt mich nicht, so wie Paulus das schreibt. Dann ist das vielleicht der Punkt, wo du neu ansetzen kannst, wo du dir ein neues Herz schenken kannst von Jesus, eine neue Liebe für die Menschen, die um dich herum leben. Ich fange mit diesem Aspekt an, weil die anderen beiden Punkte eigentlich keine Bedeutung haben, wenn du den ersten nicht verstanden hast. Der erste ist in gewisser Hinsicht die Grundlage. Du kannst nur das weitergeben, was du selbst empfängst. Du musst die Botschaft erstmal begreifen für dich, bevor du sie anderen weitergibst, bevor du im Auftrag von Jesus redest. Und ich habe eine Kleinigkeit, um euch das symbolisch deutlich zu machen. Wer möchte gerne Gummibärchen? Ich bestück mal die erste Reihe. Ah, ihr wollt ja. Also ihr dürft fangen. Ach, ich bin nicht so gut. Die fliegen nicht so gut, aber wichtig ist, ihr esst die nicht selbst, sondern ihr gebt die weiter. Ich habe gesagt, ich wollte euch etwas verdeutlichen, ja? So ist das als Botschafter, Ihr bekommt selbst auch, also wenn derjenige nett ist, dem ihr das gibt, der gibt euch vielleicht nochmal was ab. Ja? Aber ihr könnt nur die Gummibärchen weitergeben, die ihr selbst empfangen habt. Du kannst keine Gummibärchen herzaubern, wenn du keine hast. Und so ist es als Botschafter, wir sind da und empfangen. Wir gehen dabei nicht leer aus, das ist vielleicht, da hakt das Bild dann, ne, möglicherweise. Aber wir empfangen als Botschafter die Liebe Jesu und wir geben sie weiter. Und nur das, was wir empfangen, können wir selbst weitergeben. Lasst uns weitergehen zum zweiten Punkt, die Botschaft. Die Botschaft. Und ich lese uns nochmal die Verse 18 bis 20, weil das da sehr klar auf den Punkt gebracht ist. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist die Botschaft. Paulus beschreibt sie als die Versöhnungsbotschaft. Oder in anderen Übersetzungen heißt es das Wort der Versöhnung. Das Wort der Versöhnung, das ist die Nachricht, die wir bringen. Das ist die Botschaft, die wir im Auftrag von Jesus weitergeben, in diese Welt hinaus posaunen dürfen. Das Wort der Versöhnung, die Versöhnungsbotschaft. Was heißt Versöhnung? Ich denke, im Kern oder im Grundsatz wisst ihr das. Versöhnung bedeutet erstmal im Kern, zwei verfeindete Parteien versöhnen sich, schließen Frieden miteinander. In einem Lexikon finde ich die, also da ist es ja immer gut auf den Punkt gebracht, ohne es zu kompliziert zu machen, zumindest in diesem finde ich. Versöhnung drückt die Wiederherstellung des früheren guten Verhältnisses zwischen verfeindeten Menschen oder Völkern aus. Also wir haben ein gutes Verhältnis von zwei Parteien und dann passiert irgendwas, was dieses Verhältnis zerstört, was einen Bruch reinbringt, was Feindschaft reinbringt. Und Versöhnung bedeutet, dass diese verfeindeten Parteien wieder zusammenfinden und Frieden schließen. Zwischen Menschen, zwischen Völkern und letztlich zwischen uns Menschen und Gott natürlich auch. In der Regel ist es so, dass Versöhnung zwischen Menschen es ganz oft notwendig macht, dass eine dritte Partei dazukommt. Dass die Situation so verfahren ist, dass die zwei Parteien, die zwei Menschen das nicht mehr miteinander schaffen. Und dass eine dritte, außenstehende Partei dazukommt, ein Vermittler, ein Mediator. Jemand, der das Vertrauen von beiden Seiten hat und der in der Lage ist, die Initiative zu ergreifen und die beiden wieder Stück für Stück zusammenzuführen. Ihr kennt das. Also ich behaupte, ihr kennt das in zig Weisen in euren Beziehungen, in eurem Alltag. Wenn ihr verheiratet seid, vermutlich mit eurem Ehepartner, kennt ihr das. In anderen Beziehungen, da wo Streit ist, da wo Stress ist, da wo man sich auseinander aus dem Weg geht. Und dann gibt es manchmal oder gibt es hoffentlich immer wieder diese Punkte der Versöhnung. Manchmal gelingt es, das zu zweit hinzubekommen, manchmal macht es Sinn oder es ist notwendig, jemand Außenstehender dazuzunehmen. Und Versöhnung ist sowas Schönes. Zwei Parteien, die vorher befreundet waren und die auseinandergegangen sind und dann wieder zusammenkommen. Wie herrlich ist das? Das ist Versöhnung. Aber oft genug warten wir darauf, wenn wir die angegriffene oder verletzte Partei sind, warten wir darauf, dass der andere den ersten Schritt macht, oder? Also wenn ich verletzt worden bin, dann habe ich einen gewissen Stolz zu sagen, nee, ich mache nicht den ersten Schritt. Soll der andere doch kommen. Der hat mich doch verletzt. Der ist doch schuld an dieser Situation, dass wir verfeindet sind. Und wir warten, der andere denkt vielleicht das Gleiche, das kann vorkommen. Und wir warten und wir warten. Vielleicht ergreift einer dieser beiden die Initiative oder vielleicht ein Außenstehender oder es bleibt für immer oder für längere Zeit so verfahren. Aber schaut, was in unserem Bibeltext steht. Gott ergreift die Initiative. Zwei Parteien, die ehemals befreundet waren, wir Menschen, Adam und Eva im Garten Eden mit Gott, in enger Beziehung gelebt, verfeinden sich, indem Adam und Eva sündigen, gegen Gott rebellieren und die Konsequenzen tragen müssen. Die Trennung ist da, die Feindschaft ist da. Adam und Eva wollen für sich selbst leben. Wir Menschen wollen für uns selbst leben und nicht für Gott. Und was macht Gott? Er steht schmollend in der Ecke und wartet, bis der andere den ersten Schritt geht. Gott ergreift die Initiative. Paulus schreibt in Vers 18, das alles ist Gottes Werk. Wie genial ist Gott, oder? Gott ist so anders als wir. Ich meine, Gott hätte allen Grund dazu, zu warten, bis wir kommen und inständig um Versöhnung bitten, oder? Gott wartet nicht, Gott ergreift selbst die Initiative. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt durch Jesus Christus. Das ist eine Hammerbotschaft. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt durch Jesus Christus. Mit anderen Worten, Gott ist die angegriffene, die verletzte Partei. Was macht er? Er ergreift die Initiative, um die, die ihn angreifen, mit sich selbst zu versöhnen und wieder zusammenzubringen. Und das Kuriose, das Tragische dabei ist, dass diese Menschen immer weiter versuchen, trotz dieses Versöhnungsangebotes, Gott weiter zu verletzen und anzugreifen. Alles, was wir in unserem Leben, was wir mit Sünde beschreiben, ist letztlich ein Angriff auf Gott, auf seinen Charakter, auf sein Wesen, ist eine Verletzung Gottes, weil wir für unsere eigene Ehre, für unseren eigenen Stolz, für unser eigenes Leben leben und nicht für Gottes Ehre. Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt durch Jesus Christus. Er musste nicht jemand anderen dafür nehmen. Er musste nicht jemanden anderen gutstellen dafür. Es gibt so eine schiefe Blickrichtung in der Theologie, die mit so einem Dualismus einherkommt, die quasi Gott auf der einen Seite stellt, Gott das Gute und der Satan und Teufel das Böse. Und Gott musste quasi musste die Welt mit Satan versöhnen und musste das irgendwie zusammenbringen, musste den Preis bezahlen für Satan, damit er die Menschen wieder haben kann, damit wir zu ihm kommen können. Nein, das ist Schwachsinn. Satan steht nicht auf gleicher Ebene wie Gott. Er steht ganz klar unter Gott. Das macht die Bibel sehr, sehr deutlich. Und Gott ist die angefeindete Partei, die Versöhnung erleben muss. Gott ist die angefeindete Partei, wo diese Nachricht hineinkommt, dass da jemand ist, der Versöhnung schafft, nämlich Jesus Christus. Und Gott ergreift selbst die Initiative, indem er seinen Sohn schickt. Er wartet nicht, bis irgendwer auf die Idee kommt, da was zu machen. Er schickt selbst seinen Sohn, der für uns stirbt und der uns versöhnt mit Gott. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Durch Jesus Christus. Gott ist so anders. Wir sind so abgestumpft von Sünde und vom Bösen. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Also wir hören, wir sind so konfrontiert mit so viel Bösem und Schlechten und Sünde, dass wir irgendwann sagen, oh, ist es gut. Oder so schlimm ist es doch gar nicht. Das macht doch jeder. Oder wenn ich was ändere, dann ändert das doch gar nichts. Da müssten alle mitmachen, aber die machen ja alle nicht, also mache ich auch nicht. Aber Gott ist so anders. Wir sind von Sünde und vom Bösen abgestumpft. Ihr braucht die Nachrichten nur anmachen, da seht ihr rauf und runter und ihr könnt das gar nicht mehr aufnehmen. Wir können das nicht aufnehmen, was alles an Schlechtem und Tragischem und Bösem und Sündhaftem in unserer Welt und auch in unserem Leben passiert. Und wir stumpfen ab, aber Gott nicht. Gott stumpft nicht ab. Unsere Sünde beleidigt ihn heute noch genauso wie vor 2000 Jahren. Unsere Sünde macht ihn heute noch genauso traurig wie vor 2000 Jahren. Unsere Sünde entehrt ihn noch genauso wie vor 2000 Jahren. Da ist nichts abgestumpft, nichts weniger relevant, nichts weniger tragisch. Unsere Sünde entfremdet uns von ihm, macht uns zu Feinden in der Praxis. Und deshalb kommt diese Botschaft wie so ein Hammer da rein, die Paulus sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr müsst nicht den ersten Schritt machen, weil der erste Schritt schon gemacht ist. Deswegen sagt er, lasst euch versöhnen. Nicht geht den ersten Schritt auf Gott zu. Wenn ihr Glück habt, dann wird er darauf eingehen, auf diesen Deal. Nein, er hat den ersten Schritt gemacht und ihr dürft diese Versöhnung annehmen, die Gott euch anbietet. Das ist die Botschaft. Die Botschaft für jeden von uns und für jeden in dieser Welt, für jeden in unserer Nachbarschaft, auf unserem Arbeitsplatz, in unserer Stadt. Und wenn du das verstanden hast, dass Gott so genial anders ist, dass er uns mit sich selbst versöhnt, dann bist du freigesetzt, für Versöhnung einzutreten. Du kannst initiativ werden für Versöhnung zwischen Menschen. Wenn du das auf deiner Arbeit erlebst, wenn du das in deiner Familie erlebst, dass da verfeindete Parteien sind, darfst du für Versöhnung eintreten, weil du eine so große Versöhnung erlebt hast, wie sie sonst nie jemand auf dieser Erde erleben wird. Du erlebst Versöhnung und du bist in der Lage, anderen zu helfen, sich versöhnen zu lassen. Ganze Gesellschaften, die versöhnt werden müssen. Familien, die kaputt sind, die im Streit auseinander sind. Du darfst eine Initiative für Versöhnung sein. Und diese Botschaft ist uns gegeben als Gemeinde, als Christen. Und Paulus beschreibt es als einen Dienst der Versöhnung. Wir sind Botschafter, wir sind Gesandte mit diesem Dienst der Versöhnung. Wir dürfen das zu unserer Botschaft machen und sie weitergeben im Namen Jesu. Wir dürfen das in unserem Ostern erlebt machen. Das ist eigentlich der Kern. Wenn wir durchgehen, machen wir deutlich, was Gott Geniales getan hat und die Initiative ergriffen hat, um uns mit ihm zu versöhnen. Lass uns auf den dritten Aspekt schauen. Welt verändert. Diese Botschaft, diese Versöhnungsbotschaft ist weltverändernd. Diese Botschaft ist weltverändernd. Vers 21. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Diese Botschaft von der Versöhnung Gottes mit uns Menschen durch Jesus Christus stellt alles auf den Kopf. Jesus ist ohne Sünde gewesen. Der Einzige, ohne Sünde. Und was schreibt Paulus hier in dem Text? Der ohne jede Sünde war, Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Jesus hat nicht nur unsere Sünden getragen, irgendwie als was Externes, als etwas, was er zusätzlich als Last hatte, sondern Paulus schreibt und sagt, Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Jesus war die personifizierte Sünde am Kreuz. Das ist unerhört, oder? Ist das Gotteslästerung? Wie kann Gott selbst, Jesus, Gott in Person auf dieser Erde, Sünde sein? Widerspricht das nicht Gottes Wesen? Ja, es widerspricht Gottes Wesen. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein Gott ohne jede Sünde. Und das ist das Paradoxe und das Geniale, dass Gott das macht, dass Jesus zur Sünde wird für uns. Wenn etwas unerhört ist, dann ist es das, dass Jesus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht wird. Und wenn ihr habt nachher die Gelegenheit, einfach auch durch die Station zu gehen. Wenn ihr bei der Station 3, 4, 5, also ihr werdet Gethsemane, Hoher Rat, Weg zum Kreuz, lasst das auf euch wirken, was das für Jesus bedeutet hat, zur Sünde gemacht zu werden. Konkret zu deiner Sünde. Er hat sie getragen. Er hat all das erduldet, was wir da sehen und erleben und nachempfinden können. Er hat den Schmerz und die Anfeindungen und die Anklagen und den Spott und das Leid ertragen, schon vor dem Kreuz. Und am Kreuz selbst ist das äußere sichtbare Zeichen für das, was passiert, die Finsternis, die eintritt. 3 Stunden finster, lesen wir in der Bibel, an dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt. 3 Stunden ist es finster in Israel. Das Äußere, die Finsternis, macht sichtbar, was eigentlich geistlich da passiert ist. Nämlich Jesus ist zur Sünde gemacht für uns. Und es ist finster, weil Gott sein Angesicht abwenden muss von seinem eigenen Sohn. Weil der die Sünde in Person ist, in dem Moment. Es ist unerhört. Aber schaut den zweiten Teil dieses Satzes. Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist noch unerhörter, dass wir, die doch die verfeindetste Partei von Gott ist, dass wir versöhnt werden, dass wir die Gerechtigkeit bekommen, dass wir die Sünde weggenommen bekommen, dass wir die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ein Leben, was Gott gefällt. Ein Leben, was Gott ehrt. Wir haben eine neue Identität bekommen durch Jesus Christus. Das ist weltverändernd. Diese Botschaft ist weltverändernd. Und ich will euch herausfordern, diesen großen Blick zu wagen und diesen großen Blick zu nehmen von Gottes Wirken und Gottes Plan in dieser Welt. Gottes Plan ist es, diese Welt mit sich selbst zu versöhnen. Das ist Gottes Plan, nicht mehr und nicht weniger. Und es ist sein Plan, dass das geschieht durch Botschafter wie dich und mich. Dass wir eingebettet sind in das große Ganze, in den großen Plan Gottes. Und ich will dich herausfordern, dass du nicht nur deine eigene kleine Welt siehst, die manchmal groß genug ist für uns, wo gar nicht mehr viel reinpasst, wo wir gar nicht mehr Kapazitäten haben, darüber hinauszuschauen, weil wir mit so vielen Dingen beschäftigt sind, die uns betreffen. Aber Gottes Plan geht viel weiter, ist viel gigantischer, viel größer. Nimm mal diesen Blick für Gottes Plan für diese Welt. Und du darfst eingebettet sein in dieses große Ganze als ein Botschafter mit dieser Hammerbotschaft. Wir als Gemeinde sind eingebettet in das große Ganze, in Gottes großen Plan. Wir sind nicht die einzigen Christen auf der Welt. Wir sind nicht die einzigen Christen in Worms, sondern wir sind eingebettet in Gottes großen Plan, die Menschen zu retten, die Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Gott rettet Menschen weltweit, damit sie anfangen, ihn anzubeten und ihn zu ehren. Und diese Botschaft von der Versöhnung Gottes mit uns Menschen verändert seit 2000 Jahren diese Welt. Sie hat unzählige Auswirkungen auf einzelne Menschen, du gehörst dazu vielleicht, auf ganze Völker hat sie Auswirkungen, auf ganze Gesellschaften, auf ganze Zeitepochen. Diese weltverändernde Botschaft von der Versöhnung. Und die Welt wird verändert durch die Gemeinde, die verändert wird, durch die Christen, die verändert werden. Das heißt, wir fangen wieder da an, wo wir aufgehört haben, bei dem Botschafter, bei dir und mir. In dem Maß, wie du dich von Gott gebrauchen lässt und einbetten lässt in das große Ganze, in dem Maß wächst da was. In dem Maß wird da was verändert, wo deine Welt anfängt. Vielleicht fühlst du dich sehr klein im Vergleich zu Gottes großem Plan und das kann ich nachvollziehen. Das ist, weil das so viel ist und so groß und wir können nicht die ganze Welt retten und brauchen wir auch nicht. Aber wir können da anfangen, wo wir sind, wo Gott uns hingestellt hat und Teil dieses großen Ganzen werden. Was wäre, wenn sich deine Welt radikal durch diese Botschaft verändern würde? Wenn alles auf den Kopf gestellt würde? Was wäre, wenn die Beziehungen in deinem Umfeld sich verändern würden, geprägt von dieser Versöhnungsbotschaft? Ich meine, deine Beziehungen zu den Leuten, mit denen du in Beziehungen lebst und auch die Beziehungen der Leute untereinander. Was würde sich bei dir verändern? Und was wäre, wenn du derjenige bist, den Gott genau dafür gebrauchen will, damit sich das so verändert? Bist du dazu bereit? Stellst du dich Gott zur Verfügung, in seinem Auftrag zu dienen, diesen Dienst der Versöhnung zu leben? Das ist keine Aufgabe für die nächste Woche oder nur für die nächste Woche. Das ist eine Aufgabe für dein Leben. Deswegen mach dir gut Gedanken darüber, ob du das willst. Aber ich will dich einladen und ermutigen, das zu tun. Weil Gott dadurch verherrlicht wird und weil diese Welt verändert wird, weil diese Welt erreicht wird mit der Versöhnungsbotschaft, indem wir da anfangen, wo wir sind. Die Liebe Christi drängt uns. Drängt sie dich zu den Menschen, die du liebst, hier und heute? Drängt sie dich dazu, die Menschen, die du liebst, mitzunehmen, hier durch unser Ostern erlebt? Es ist eine geniale Möglichkeit, die Menschen, die wir mögen, mitzunehmen, mitzubringen und sie vertraut zu machen, sie bekannt zu machen mit dieser Versöhnungsbotschaft. Stehst du Gott zur Verfügung? Amen. Ich bete mit uns. Herr, wir staunen über deine Initiative, dass du diese Welt mit dir selbst versöhnst, durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du diese Botschaft in unsere Herzen pflanzt und dass du uns bewegst und drängst mit deiner Liebe in die Welt hinaus, in unsere Welt hinaus, mit deiner Botschaft zu gehen und sie zu verbreiten. Ich danke dir, dass du uns als Gemeinde die Gelegenheit schenkst, das auch zu tun in unserem Gemeindeleben, in unseren Gottesdiensten, in unseren Veranstaltungen, in unseren Kleingruppen. In unserem Ostern erlebt, Herr. Wir wollen dich damit ehren. Wir wollen deine Botschaft verbreiten, Herr. Bitte segne du uns dazu, verändere du uns, damit die Welt Veränderung erfährt, damit die Welt Versöhnung erfährt mit dir, Herr. Amen.